Pravda Martha und Maria. Und dann die entsprechenden ähnlichen Ereignisse im Leben Jesu, deren Berichte ganz ähnlich sind an verschiedenen Stellen in den Evangelien, wo Bibelkritiker mit Wonne feststellen wollen, der sagt so, beschreibt das so und der dritte so. Also bitte hört mir auf zu sagen, unsere Bibel, das Neue Testament, sei als Ganzes bis ins kleinste Wort Gottes Wort. Und da haben wir nun Gelegenheit wieder, in dem Sinne es uns schenken zu lassen, was Gabriel dem vielgeliebten Daniel gesagt hat. So achte auf das Wort, jedes Wort, und verstehe so das Gesicht. Wenn wir meinen, wir können die Bibel lesen wie irgendein anderes Buch, wenn wir gerade zum Vornherein sicher sein, dass der Geist Gottes uns keine Aufschlüsse gibt. Martha und Maria, leibliche Schwestern, die in Bethanien wohnten. Einige kurze Notizen über diese beiden Schwestern. Bei Martha war das Wort der Tätigkeit dienen groß geschrieben. Bei Maria hören. Anstatt dienen, Leistungen vollbringen. Martha ist führend im Hause, in Wort und Tat. Sie hat auch Jesus eingeladen, die Martha, nicht die Maria. Maria verliert kein Wort. In einem weiteren Sinne des Wortes haben wir hier vor uns, also in einem übertragenen Sinne, Gesetz und Gnade. Das jetzt nicht als mathematische Präzision aufzufassen, aber der Vergleich ist da richtig. Wenn schon von Dienen geredet wird, haben wir uns zu fragen, was ist der Grund, dass ich diene? Weshalb diene ich? Wem diene ich? Wo diene ich? Wozu diene ich? Gesetz und Gnade, Werk und Glaube, wie war es bei Christus? Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern auf das ich diene. Jetzt kommt das tragische weitere Wort. Und meine Seele als Lösegeld ausschütte, in der Gewalt des Todes, ins Totenreich. Aha. Können wir merken, dass es hier nicht um irgendetwas dienen heißt, was wir unter dienen verstehen. Ich bin gekommen, zu dass ich diene, als Lamm Gottes diene, einer verlorenen Welt, indem ich bereit bin, meine Seele als Lösegeld in die Gewalt dessen aushändigen zu lassen, der meine Seele begehrt, wenn er alle ihm schon zugefallenen Seelen freigeben soll. Jetzt haben wir eine Ahnung, was Gott und der Heilige Geist unter Dienen versteht. Wenn Paulus in Römer 1, Vers 9 schreibt, meine Bemühungen bestehen darin, Gott dienend im Geiste. Aha. Meint er jetzt auch nicht Tisch servieren, Zimmer aufräumen und so weiter? Nein. Gott dienend im Geiste der Liebe Gottes. Im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, die nicht vergeht. Gott dienend im Geiste. In Römer 15, 16 priesterlich dienend am Evangelium. Merken wir, die Dinge liegen alle auf einer geistlichen Ebene. Also, bitte, dienen, gut, aber im Geiste. Und im Geiste dienen kann ich erst, wenn ich still geworden bin und aufs Wort, das Wort Gottes gehört habe. Und die Gnade empfangen habe, dass in mein Herz sowohl die Liebe Gottes ausgegossen ist und der Heilige Geist ausgegossen ist. Dann kann ich ja erst dienen im Geist. Offenbar jetzt auf die Martha bezogen, da handelt es sich bei ihr vorerst um was? Ja, um praktische, sehr sachliche Dienstleistungen als Hausfrau. Das eine beachten, was Paulus schreibt für uns. Was hast du, o Mensch, das du nicht empfangen hast? Antwort: Habe gar nichts, was ich nicht empfangen habe. Und da gilt: praktisch, sachlich. Menschen, die intensiv arbeiten und sich in die Wunder der Naturgesetze vertiefen, forschend hinein versenken und gewaltige Gottesgesetze und Wunder der Schöpfung zutage fördern, können damit umgehen und so weiter. Da dürfen wir ganz kurz zwei Sätze beachten. Im Blick auf das Wort, was hast du, o Mensch, das dir nicht gegeben ist? Unsere modernen, auch modernsten Erfinder, die haben ja nur etwas gefunden, was schon immer da war. Und zweitens, dass sie auf die Suche gehen konnten und etwas finden konnten. Diese Fähigkeit ist ihnen auch gegeben worden. Haben sie sich nicht selber beschafft. Was bleibt übrig? Nichts. An Ehre. Und der Entdecker, der die Decke wegnehmen durfte, und was er dann gefunden hat, das war auch schon längst. Und dass er fähig war, eine Decke wegzunehmen, ist ihm auch gegeben worden. Was bleibt übrig für ihn selbst? Und wenn heute Manipulationen in unheimlichen, frechen Gebieten, intimsten Gebieten des biologischen Lebens geschehen, dann tun die, wie wenn sie Schöpfer wären, wie wenn sie jetzt schon Embryo schaffen könnten. Dabei ist alles, was womit sie sich beschäftigen und in die Hände nehmen und ins Auge fassen, ist alles schon da. Merken wir, maximaler Selbstbetrug erstens, und die merken es nicht. Gut. Nur gleich dienen, bitte, ist vor Gott erst dann ein Dienst im Sinne Jesu Christi, im Geiste Christi dienend. Mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben am Kreuz, mit ihm begraben. Dem Tode des Christus gleichgestaltet zu werden. So. Nun hierher zurück. Nur als Martha dienend, jetzt göttlich orientiert. Maria, kein Wort. Weder so noch so. Nun schlagen wir auf Johannes 11, Vers 2. Evangelium Johannes. Wir jetzt einen Vorgang im Haus der Martha und der Maria. Es war aber ein gewisser Krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorfe der Maria und ihrer Schwester Martha, also Bethanien, Ort des Geschehens. Maria aber war es, die den Herrn mit Salbe salbte und seine Füße mit ihren Haaren trocknete. Jetzt eine Handlung der Maria, deren Bruder Lazarus war krank. Dann wissen wir, wie es hier weitergeht. Dann schlagen wir dazu auf Johannes 12 von Vers 1 an. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa, also bevor er als Lamm geschlachtet worden ist, nach Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene war, welchen Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun daselbst ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Also jetzt der aus dem Tode auferweckte Bruder. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu mit Salbe und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Es sagt nun einer von seinen Jüngern, Judas, Simons Sohn, der Iskariot, der ihn überliefern sollte: Warum ist diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug oder führte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus ein wunderbares Wort an Judas: Erlaube er. wird eine für Judas ehrenhafte Anrede in dem Fall. Erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und jetzt beachten wir. Erstens, den Ort des Geschehens hier, der heißt Bethanien. In welchem Haus? Maria und Martha und Lazarus. Wer waren an Besuchern da? Jesus und seine Jünger. Judas, dann hier der Sprecher. Die Handlung hier. Maria salbt mit dieser kostbaren Salbe die Füße Jesu und trocknet die Füße Jesu mit ihren Haaren. Dann kommt die Bemerkung des Judas, reklamiert, und dann das wunderbare Wort Jesu: Erlaube ihr. Was geschah? Schlagen wir noch auf Lukas 10, 38. Lukas 10, 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam, und ein gewisses Weib mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria. Also wir sind jetzt wieder in Bethanien, im gleichen Haus, im gleichen Ort, bei den gleichen Leuten. Genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Worte zuhörte. Das ist die allgemein bekannte Stelle hier. Und seinem Worte zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Wurde abgezogen durch vieles, heißt eigentlich da. Durch vielerlei Werke oder vielen Dienst. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zum Dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Also, stimmt's? Martha ist führend in dem Haus. Sie ist bestimmend. Ganz klar, kühn, auch dem Herrn Jesus gegenüber. Die sagt also dem Herrn Jesus, was er zu tun hat. Ne? In Bezug auf ihre Schwester. Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, welches nicht von ihr genommen werden wird. Hat Jesus den Befehl der Martha erfüllt? Das Gegenteil. Was gibt es nicht für Lieder? Wir wollen gleich in Martha zu Füßen Jesu sitzen. Als in manchem Vers wiederholt. Martha, Martha. So, jetzt haben wir die Geschehnisse und die einzelnen Handlungen und Worte Jesu beachtet, den Ort Bethanien, das Haus des Lazarus und seiner Schwester, waren die Gastgeber, vorab die Martha. Die Besucher, und hier in jedem Fall, den wir jetzt dann beachten, Jesus und seine Jünger. Handlung, diese Maria, die zu Füßen Jesu ruhte und sich von nichts irritieren, abhalten ließ. Die salbte die Füße Jesu mit dieser kostbaren Salbe und trocknete sie mit ihren Haaren. Warum wiederhole ich das? Wir haben gesagt, wir wollen genau auf jedes Wort achten, damit wir in einer Vollgewissheit feststehen können und klar erkennen können, das sind nicht Widersprüche im Neuen Testament, die uns da serviert werden von Bibelkritikern, sondern das sind wunderbare, ähnliche Vorgänge an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten, mit verschiedenen Gastgebern und Einladenden und so weiter. Also, jetzt schlagen wir auf Matthäus 26. Matthäus Kapitel 26. Na, vielleicht von Vers 6 an, oder lesen wir noch? In den ersten Versen, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass nach zwei Tagen das Passa ist. So. Aha. Also zu einem anderen Zeitpunkt noch als bisher. Vers 6. Als aber Jesus in Bethanien war, also wie heißt der Ort jetzt, was hier geschieht? Wieder Bethanien. Im Hause Simons des Aussätzigen. Ist er jetzt also im gleichen Haus wie vorher? Aha. Am gleichen Ort, nicht? Ja. Aber nicht im gleichen Haus. Im Hause Simons des Aussätzigen kam ein Weib zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarer Salbe hatte. Ja, das hatte auch die Maria, aber in ihrem eigenen Hause, auch in Bethanien, aber nicht bei im Hause Simons des Aussätzigen, bitte. Was geschieht? Als aber die Jünger es sahen und mit sehr kostbarer Salbe hatte und goss es aus auf sein Haupt. Was hat Maria gemacht mit der kostbaren Salbe? Ist das etwas anderes? Ist das in einem anderen Haus? Ja, bitte. Die Sache ist doch ganz klar. Ähnliche Vorgänge, ähnliche Handlungen, Einstellungen der betreffenden Hauptpersonen. Da wurden die Jünger unwillig über diese Frau. Wozu diese Verschwendung? Denn dieses hätte um vieles verkauft und den Armen gegeben werden können. Aha. Also da war im Hause der Maria war Judas der Sprecher. Und in dem Fall hier, das war später, waren die Jünger alle. Sagen wir so etwas. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, den Jüngern, was machet ihr denn Weibe Mühe? Denn sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn
indem sie diese Salbe über meinen Leib geschüttet hatte, sein Haupt, hat sie es zu meinem Begräbnis getan, ohne dass die Frauen es wussten, weder die Maria noch diese Frau. Wahrlich, ich sage euch, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis. So. Genau, Ort, Bethanien, Gastgeber, Simon der Aussätzige. Eine Frau, die das Haupt Jesu, hier sah sein Haupt, und die Jünger murren, Jesus wieder zu meinem Begräbnis, und was die getan hat, wird auf dem ganzen Erdenrund, wo irgend das Evangelium verkündet werden wird, auch zu ihrem Ruhm und Gedächtnis stattfinden. Jetzt haben wir einen zweiten Bericht in Markus 14. Markus nach Matthäus, Kapitel 14. Und finden jetzt, dass Markus 14, wie wir eben gelesen hatten, letzten Stelle, nach zwei Tagen, also zwei Tage vor dem Passafest hier. Vers 3. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, sind wir hier am gleichen Ort. Ein Weib, der ein Alabasterfläschchen mit Salbe von echter, kostbarer Narbe hatte, und sie zerbrach das Fläschchen und goss es auf sein Haupt. Stimmt das überein mit dem anderen? Ja. Ganz genau, ganz genau. Jetzt dürfen wir zur Kenntnis nehmen, entweder stimmt es ganz genau, ne? Und dann ist es das Gleiche, aber nur wenn alles ganz genau stimmt. Und wenn andere Angaben da sind, dann ist es nicht die gleiche Handlung, nicht am gleichen Ort, eine ähnliche Wiederholung. Genauso goss es auf sein Haupt, waren aber etliche unwillig und sprachen, wozu dieser Verlust? Das sind nur ähnliche Worte, aber die genau das gleiche Zeugnis über den genau gleichen Vorgang und die genau gleiche Handlung. Was macht ihr denn weit Mühe? Hat ein gutes Werk an mir und so weiter. Vers 8, zum Voraus hat sie meinen Leib zum Begräbnis gesalbt und in der ganzen Welt wird das berichtet werden zu ihrem Gedächtnis. Da haben wir in Matthäus 26 und Markus 14 zwei genau gleichlautende Berichte. So. Jetzt kommt das Gewaltige. Lukas 7. Lukas Kapitel 7. Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer. Es kommt eine dritte Person als Gastgeber, als Einladender. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möchte. Und der ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tische. Ja. Und jetzt fragen wir uns noch, ja, wo war denn das? Wo war denn das? Antwort, das geschah in Nain, also nicht in Bethanien. Also weder bei Simon dem Aussätzigen, wenn der ein Pharisäer gewesen wäre, würde er das prompt ausstehen. Lesen wir schnell Vers 11. Da ist der Ort zuvor angegeben. Und es geschah danach, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain. Und da bleibt er und alles, was da weiter geschehen ist, bis zu diesem Bericht, den wir jetzt lesen, war und blieb er in Nain. Also Ort Nain. Gastgeber, ein Pharisäer, und jetzt, wie heißt er? Der Haus heißt auch Simon. Ja, wo kommt denn das? Als Jesus dann beginnt, diesen einladenden Pharisäer zu antworten, da redet er ihn an. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Aber das ist nicht Simon der Aussätzige. Und Simon der Aussätzige war kein Pharisäer. Bitte. Und es war nicht zu Bethanien wie das andere, sondern in Nain. Wir lesen weiter. Dass er mit ihm essen möchte, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tische. Und siehe, ein Weib war in der Stadt, die eine Sünderin war. Von der Maria in Bethanien dürfen wir gar nicht so reden. Und von der anderen Frau, das war eine, irgendeine Frau, die den Herrn Jesus lieb hatte. Eine Sünderin in dieser Stadt? Nein. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Hause des Pharisäers zu Tische liege, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salbe. Und jetzt? Sie lagen ja zu Tische, in der Mitte vom Saal, am Boden, zubereitet, die Mahlzeit. Und dann lagerten sich auf Polstern die Eingeladenen hin. Da lag man zu Tische. Und jetzt verstehen wir, wenn wir lesen, und hinten zu seinen Füßen stehend, weinend, fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, also seine Füße nicht mit Salbe zu salben. Mit Tränen zu benetzen. Jetzt erschrickt sie, ihre Tränen auf seine Füße gefallen sind. Was macht sie sofort? Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes bei der Gelegenheit und küsste seine Füße sehr und salbte sie mit der Salbe. Erstens steht weinend hinter ihm zu seinen Füßen. Tränen benetzen seine Füße, sie erschrickt. Sofort muss das getrocknet werden, wieder gut gemacht werden. Während er sich herabneigt, kann sie nicht anders als seine Füße küssen, küssen, küssen. Was ich jetzt gesagt habe, werden wir gleich noch zur Kenntnis nehmen können. Als es aber der Pharisäer sah, ja, können wir uns so vorstellen, die hochnoblige Gesellschaft im Hause des Pharisäers, dass die schon erschien, nicht? Ja, in dem vornehmen Speisezimmer des Pharisäers, das war schon genug, das hätte schon gereicht. Aber da genügte die Gegenwart Jesu. Gedacht, was sie alle gedacht haben. Zuerst der Pharisäer und dann noch die Jünger, nicht? Und alle Anwesenden. Also zuerst der Gastgeber. Nicht? Da steht nicht geschrieben. Nur das, was der Gastgeber gedacht hat. Nicht? Die Gegenwart Jesu,
Gemüter, dass keiner vorerst wagte, die irgendwie zu beleidigen oder anzurempeln und sagten, was fällt dir ein? Sofort raus oder das etwas. Genügte die Gegenwart Jesu. Konnte keiner was sagen. Aber was die alles gedacht haben, weiß das der Herr. Wusste das der Herr Jesus? Er wusste Jesus, was in ihren Herzen war.
Als es aber der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst. Aha. Hat der gewagt, auch etwas zu sagen?
Hat Jesus genügt? Da war jeder Mund dieser frommen Gesellschaft verstopft durch die Gegenwart Jesu. Bitte. Ist das normal? Wo Gottes Menschen da sind, die wirklich im Geiste einfach gegenwärtig sind. Im Geiste der Liebe Jesu, im Geiste der Heiligkeit. Genügt, dass im ganzen Raum nicht irgendwas geschehen kann, was da geschehen, was man möchte, dass es geschieht. Keiner brach sein Wort heraus, nicht mal der Gastgeber.
Ja, wieso kann dann hier stehen? Als es aber der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst,
in seinem Herzen. Ja, wieso kann das hier stehen? Erstens wusste es Jesus und zweitens ist es Gott, der allein die Herzen der Menschen erforschen kann und erforscht.
Da gilt ja das wunderbare Wort für uns in in Römer 8. Der Geist selbst, der unsere Herzen erforscht. Also der hat alle Herzen dort erforscht. Aber jetzt geht es ja um den einladenden Pharisäer. Auch der Geist selbst, der unsere Herzen erforscht, weiß,
was da drin vorliegt und was da vor sich geht.
Also erst wann weiß der Geist Gottes, was wir da drin manipulieren, wo niemand etwas sieht und hört. Erst wann weiß der Geist Gottes? Erst wenn er Forschungsarbeit getan hat. Vorher nicht, warum? Weil alle die Vorgänge da drin, sagt die Weisheit Gottes durch Salomo, das ist Sache der Geschöpfe, das ist Sache des Menschen. Und deshalb urteilt Gott selbst nur, so wie er unser Herz kennt, nicht nach dem Sehen seiner Augen, was da getan worden ist, und nicht nach dem Hören seiner Ohren, was die Zeugen da aussagen. Da kennt ja alles schon vor Grundlegung der Welt.
Wie kann denn der Lukas das schreiben? Der
sieht doch nicht selbst von dem Pharisäer. Heilige Männer, getrieben vom Heiligen Geiste, der das selber erforscht hat. Ja. Dankeschön. Sprach er bei sich selbst und sagte, bei sich selbst, nicht laut, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, dann müsste er wissen, wer und was für ein Weib das ist. Wenn das ein Prophet wäre. Jetzt war der in seinen Gedankengängen überzeugt, aha, also, das ist irgendeiner wie einer von uns. So. Was geschieht jetzt? Dann würde er erkennen, wer und was für ein Weib es ist, die ihn anrührt. Ist es nach dem Gesetz vom Sinai entscheidend, ob ich etwas anrühre oder nicht? Also, bin ich sofort unrein. Musste in Israel außerhalb des Lagers. Nicht? Und dann Waschungen und weiß was alles über mich ergehen lassen. Was und wer und was für ein Weib es ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Also stadtbekannt. Also steht vorher. Und Jesus antwortet und spricht zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Aha. Also wie heißt dieser Pharisäer? Simon.
Und jetzt im anderen Fall, in Bethanien, war es Simon, der hieß auch Simon. Gibt es in Israel nur einen, der Simon heißt? Wie wäre es denn mit Simon Petrus? Aber der ist hier sicher nicht gemeint. Ne? Also, bitte. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber spricht, Lehrer, sage an. Ja, jetzt war er gespannt. Ein gewisser Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50, also nur den zehnten Teil. Da sie aber beide nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich meine, dem er das meiste geschenkt hat. Jesus aber spricht zu ihm, du hast recht geurteilt. Und jetzt wunderbar. Und sich zu den Weibe wendend, sprach er zu Simon. Siehst du dieses Weib? Ja, ich bin überzeugt, der Simon, der hat erwartet, aha, jetzt dankt er mir schön für die Einladung und ich bin ja der Pharisäer von allen geehrt, also jetzt kommt etwas Wunderbares für mich. Siehst du dieses Weib? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser auf meine Füße gegeben. Das war sonst üblich dort. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Erstens. Zweitens. Du hast mir keinen Kuss gegeben, als ich hereingekommen bin. Diese aber hat, Achtung, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Stellt euch mal das vor. Da haben doch die Jünger gedacht, da hör mal auf. Also, was unser Meister merkt immer noch was nicht. Da wurde die ganze Gesellschaft hochnervös und entsetzt und furchtbar. Ja, liebe Geschwister, wie steht es denn bei uns? Stellen wir uns mal den Vorgang vor. Bitte Kassette wenden. Wir wissen, dass das die große Sünderin der Stadt ist. Und die küsst drauf los, der Herr Jesus ist gerade reingekommen und die gerade hinter ihm her, seit ich hereingekommen bin. Und unterdessen ist sehr vieles gegangen da, nicht? Hat sie nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir keinen einzigen Kuss gegeben. Diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Diese aber hat mit Salbe meine Füße gesalbt. Wie war es bei der anderen Frau? Das Haupt wurde doch gesalbt. Mit Salbe meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, du Pharisäer, ihre vielen Sünden sind vergeben. Eigenartige Begründung, denn sie hat viel geliebt. Oh. Was sollen wir hierzu sagen? Am besten nichts. Und hier den Heiligen Geist reden lassen zu unserem Herzen und nicht unsere Vernunft und nicht unsere Frömmigkeit und nicht von des etwas. Denn sie hat viel geliebt. Und wenn ich
alles verkaufe und selbst opferte und so weiter und hätte der Liebe nicht, dann wäre ich ein frommer Mann, nicht? Aber es wäre nichts nützen. Und wenn ich alle Geheimnisse weiß, sodass ich und Glauben habe, sodass ich Berge versetze und, was wäre ich dann? Nichts. Aber wo geliebt wird, was ist da? Da scheint Unglaubliches vorhanden zu sein. Nach der Beurteilung dessen, der den Leuten in Zion und Jerusalem sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Sie sind nicht nur ganz anders, sondern gar nicht miteinander zu vergleichen. Meistens gerade umgekehrt, ganz anders. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, Simon, der liebt wenig. Der kann nur wenig lieben. Warum habe ich da Simon dazwischen gerufen? Welcher Meinung ist denn der Pharisäer, da der Gastgeber Jesu in Bezug auf dieses Weib da? Der hat ja da drin geredet. Da wusste er auch, da drin ist nicht alles ganz koscher, nicht? Nein. Ja, aber mit Vergleich mit der da. Aha. Simon. Wem aber wenig vergeben wird, ja. Na, was heißt das, wenn wenig vergeben wird, sind etwa, gibt es größere und weniger größere Sünden, also sind nicht alle gleich, doch? Aber der eine findet, ja, also im Großen und Ganzen bin ich ein ganz anständiger Mensch und ich habe den meinen Weg nach dem Gesetz und nach Ordnungen Gottes und so weiter, also mir soll kein Rammzeug flicken, nicht wahr? So. Nach Meinung der Betreffenden, man könne ihm nur wenig vergeben. Der kann nicht viel, der kann nur wenig lieben. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die mit ihm zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der aus Sünden vergibt? Er aber sprach zu dem Weibe, dein Glaube hat dich errettet, geh hin in Frieden. Erste Frage noch. Hat Gott uns jetzt Klarheit gegeben, dass diese fünf verschiedenen Berichte an verschiedenen Stellen. Ist das immer der gleiche Vorgang? Ganz klar, nein. Da ist alles ganz sauber erwähnt, in mathematischer Präzision sichergestellt, wo, wie, wann, wer, was. So. Ganz klar. Und wunderbarerweise diese letzte Stelle nur in Lukas überaus gewaltig, überaus wunderbar. Wir schlagen, das haben wir schon gemacht, die anderen Stellen gelesen und jetzt schlagen wir mal das Lied der Lieder auf. Das Lied der Lieder von Salomo. Und zwar im ersten Kapitel. Lied der Lieder von Salomo.
Kapitel 1. Das ist die richtige Übersetzung, wie die Elberfelder das hier richtig haben, im Hebräischen. Sonst überschrieben das Hohe Lied. Das Lied der Lieder, Shir Hashirim, bedeutet das Gleiche, der König der Könige. Was heißt das? Der Herr der Herren, der Gott der Götter, immer von der gleichen Kategorie, der Überragende oder das Überragende. Das heißt für uns, dieses Lied der Lieder von Salomo ist in Gottes Augen und vor dem Heiligen Geist das Lied, das alle anderen Lieder, die Gott kennt und nennt, weit überragt. Das Lied der Lieder. Ich darf dazu, bevor ich das zum Gehörten passende Stelle noch lese, Lied der Lieder von Salomo. Wer war Salomo? Salomo heißt der Friedereiche, der Friedefürst. Wer ist der wahrhaftige Friedefürst? Christus. Salomo war der Sohn Davids. Buchstäblich. Wer ist der wirkliche Sohn Davids? Schon wieder Christus. Salomo war der König Israels. Wer ist der wahrhaftige König Israels? Schon wieder Jesus Christus. Salomo war der Weiseste von allen Menschen vor ihm und nach ihm. Wer ist das in Wirklichkeit? Schon wieder Jesus Christus. Salomo war der zweite Sohn David, den er von der Bathsheba, dem Weib des Uriah, bekommen hat, Salomo. Wir wissen, was mit dem Erstgeborenen geschehen ist, der musste sterben. Es ist der zweite geboren, Salomo. Schon kommt wieder Nathan, liegt der neugeborene Knabe da, nicht Nathan, der ihm gesagt hat, der Sohn, der muss sterben, der Erste. Können wir uns den David vorstellen, wie der erschrocken ist? Ne? Was sagt David jetzt? Nathan zu David. Sein Name heißt Jedidiah. Das heißt auf Deutsch, der geliebte Gott. Jedidiah. Der geliebte Gott. Das ist der Name, den Gott diesen Neugeborenen von David Salomo genannt, nicht? Der geliebte Gottes. Wer ist der wirklich geliebte Gottes? Wer war der herrlichste von allen Menschen? Salomo. Zeugnis, der Schrift. Vor ihm und nach ihm. An Herrlichkeit. Wer ist wirklich der herrlichste? So könnten wir weiterfahren. Salomo ist ein Schattenriss, nicht? Zuerst ein Modell für Christus in all diesen Belangen, ganz wunderbar. Gibt es auch dunkle Seiten im Leben des Salomo? Das sind Schattenrisse auf Christus. Was haben wir heute früh gelesen oder gestern? Das Gesetz hat nur einen Schatten der wirklichen göttlichen Werte. Jetzt sage ich euch aber als Architekt, wenn mir jemand von einem Körper nur vier Schattenrisse gibt, zur Verfügung stellt, vier Schattenrisse, die je von vier verschiedenen Seiten der Körper beleuchtet worden ist, was kann ich dann machen? Dann kann ich den Körper konstruieren, darstellen. Und unsere Poliere oder Vorarbeiter auf der Baustelle, die haben auch vier Fassaden, Pläne, die das Haus von vier verschiedenen Seiten, können Sie das Haus bauen? Aha.
Ich stelle nur schnell die Frage weiter. Was ist denn ein Schatten? Ist das ein fester Körper oder eine Flüssigkeit oder eine gasförmige Sache? Was ist der Schatten? Ja. Wisst ihr, was ich sagen wollte? Habt ihr den Pharisäer sprechen hören? Eine dunkle Angelegenheit. Ja, woher hast du diese Weisheit? Ja. Als ich mal vor diese Tatsache gestellt worden bin, auf wunderbare Weise, ja was, es gibt etwas, was es nicht gibt vor der Wissenschaft, nicht? Entweder es ist ein fester Körper oder Flüssigkeit oder Gas damit. Etwas anderes gibt es nicht, ne? Tatsächlich. Ja, wie sollen wir dem dann, wie sollen wir das nennen? Ne? Und sage, habe ich gesagt, bis jetzt weiß ich nichts Treffenderes als eine dunkle Angelegenheit. Ne? Ja. Aha. Aber wenn diese dunkle Angelegenheit ganz dunkel ist, ist dann der Körper, der diesen dunklen Schatten wirft, steht der Körper nur in einem Kerzenlicht? Wie? Kerzenlicht, ja, wenn der Raum dunkel ist, nicht? Ein Kerzenlicht wirft überhaupt keinen Schatten. Aber wirft das Licht der Sonne einen scharfen Schatten? Dunkel, aha. Also, je dunkler der Schatten, gibt es im Leben Salomos dunkle Angelegenheiten? Gibt es im ganzen Alten Testament sonst auch noch dunkle Angelegenheiten? Moralisch, ethisch und weiß der Wimmel davon. Das heißt jetzt, je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der die Schatten wirft, steht oder geht. Stimmt. Jawohl. Aha. Und jetzt sagt Paulus, alle Dinge im Gesetz, von der einfachsten Speisevorschriften, den einfachsten Speisevorschriften, bis zu den wunderbarsten Festvorschriften von Sabbat und Neumonden und wie die Dinge alle heißen mögen, alle diese Dinge sind nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Der Körper aber, jetzt, wenn ich den Schatten sehe, frage ich, wo ist der Körper, der den Schatten wirft? Der Körper aber, der diese dunklen Angelegenheiten wirft im Alten Testament, ist der Leib des Christus. Der Körper ist der des Christus. Ist der Leib des Christus, steht und geht er in einem ganz grellen, heiß erblendenden Licht, ja, im Lichte des Vaters. Stimmt. Aha, 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 aha. Haben uns also auch die dunkelsten Angelegenheiten im Alten Testament etwas zu sagen von der überragenden, blendenden Herrlichkeit Jesu Christi? Na, sagt mal ja. Brauchst du nichts zu sagen, wenn du nicht wollt.
Halleluja.
Aha, ja, das ist auch wieder nichts, das ist nur eine halbe Sache. So. Herrlich. Geschlechtsregister Jesu Christi wollen wir hier nicht stehen bleiben. Aha. Ein treuer, prächtiger Bruder in der Schweiz, der ist schon längst beim Herrn, Diener an Bord, hat einmal in einer Bibelstunde, wo ich wieder als Schüler dabei war, gesagt, liebe Geschwister, wenn ihr beim fortlaufenden Lesen in der Bibel fertig seid mit dem Büchlein Prediger und dann ans Hohelied kommt, dann empfehle ich euch, gleich zu überblättern und bei Jesaja weiterzulesen. Ja, so hat er die Empfehlung, das war seine Empfehlung. Wisst ihr, was das bei mir ausgelöst hat? Verbot macht neugierig, mindestens, ja. Reiz zur Übertretung. Und von da an haben wir in unserer Bibelstunde in Zürich 3 oder 4 Jahre lang jeden Freitagabend nur das Lied der Lieder, Wort für Wort, Satz für Satz, durchgenommen. Ja.
12 Kassetten
sind darüber vorhanden.
Ich sage nur noch das eine. Hier. Hier beim Lied der Lieder gilt genau das, was Jesus gesagt hat, als er seine Jünger fragte, ja, ärgert euch dies, das, was ich jetzt gesagt habe? Nämlich, als er fünfmal gesagt hat, wer nicht isst mein Fleisch und nicht trinkt mein Blut. Wer nicht isst mein Fleisch und nicht trinkt mein Blut. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt und so weiter, fünfmal, nicht? Sagt Jesus, ärgert euch dieses? Ist gar nicht nötig. Denn wenn ich das Fleisch nützt nicht, sagt er dann prompt. Oh. Und das Blut. Und erklärt, auch wenn ich, Wort Gottes, personifiziert werde, auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Und so haben wir dann das Büchlein Hohelied gelesen. Ist da von Fleisch und Blut gelegentlich die Rede? Genau, aber ganz wunderbar. Wunderbar. Auch hier ist jedes Wort Geist und Leben. Und wer das dann so lesen kann, der ist geheilt von vielen. Und in der Schrift hat die Schrift noch 70 Mal lieber gewonnen. So, und jetzt den Vers. Die Verse 9 und dann 12. Oder nur Vers 12. Nur Vers 12, Kapitel 1. Während der König an seiner Tafelrunde war, gab meine Narde ihren Duft. Ja. Kommt so etwas im Neuen Testament auch vor? Aha. Wie heißt die, die dieses Zeugnis gibt, die das dem Salomo sagt? Die heißt Sulamit. Das ist die direkt die Schwester von Salomo sprachlich. Salomo heißt der Friedereiche oder der Friedefürst. Und Sulamit heißt die zum Frieden gebrachte Seele oder Gemeinde oder Heilskörperschaft. Oder auch ganze Welt. Sulamit. Wunderbare Dinge. Im Lied der Lieder, durch die Gnade des Heiligen Geistes gelesen, genau. Befähigt den begnadeten Leser, sich einer Sprache bedienen zu können, genau dort, wo jeder Mensch und wir Frommen alle in größter Verlegenheit sind, wenn wir uns in Sachen Liebe ausdrücken sollten. Stimmt's ein bisschen? Im Hohen Lied haben wir die Zwiesprache von solchen Gottesmenschen, die in der Liebe Gottes vollendet sind. Nichts Geringeres. Nichts Geringeres. So. Als der König an seiner Tafelrunde war, in Bethanien, nein, hier, im Hause des Pharisäers, war da Tafelrunde, gab meine Narde ihren Duft, waren das Sulamit schon durch die Liebe Jesu zum Frieden gebracht, Seelen. Soweit für heute Abend.
Weiteres Band leer.
Wir duften. Wir duften.